Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer Romanbiografie über einen der wildesten Rockstars der Malerei, Jean-Michel Basquiat. Die Bilder und Street-Art-Skulpturen des schwarzen US-Amerikaners, die mischten die Kunstszene der 1980er-Szene ebenso gehörig auf wie seine exaltierte Persönlichkeit. Alles war verrückt an ihm, alle wurden verrückt nach ihm. Er starb mit 27 durch eine Überdosis Heroin. Und dieses kurze, rauschhafte Leben erzählt der französische Romancier Pierre Ducrocet in einem packenden Roman, der jetzt endlich auf Deutsch erscheint. Und wir hören gleich davon. Wir haben uns mit Pierre Ducrocet verabreden können für diese Lesart. Herzlich willkommen. Der Franzose Pierre Ducrocet ist ein mehrfach preisgekrönter Romancier in seiner Heimat. 2015 war er für den bedeutenden Prix de Flore nominiert mit dem Roman Eroica. Eine reale Geschichte ist das aus dem New York der 1980er Jahre über einen der jungen Wilden der damaligen Kunst, den es von der Straße, ja, über die deutsche Documenta bis in die größten Museen und Galerien der Welt katapultierte. Heute ist er einer der teuersten Künstler, Jean-Michel Basquiat. Wir waren mit seinem Autor Pierre Ducrocet verbunden in Marseille, wo er lebt, denn jetzt gibt es erstmals eine deutsche Ausgabe von Eroica. Guten Morgen, bonjour, Monsieur Ducrocet.
Guten Morgen.
Sie sind 1982 geboren und genau in diesem Jahr waren Bilder von Jean-Michel Basquiat auf der Documenta 7 in Kassel zu sehen. Er war damals mit 21 der jüngste Künstler überhaupt, der es auf diese Kunstmesse geschafft hatte. Was hat Sie denn an ihm so interessiert, Monsieur, so fasziniert, dass Sie einen ganzen Roman über ihn schreiben wollten?
Voilà, j'avais envie à ce moment-là de consacrer un roman à une figure ayant existé, une figure artistique.
Ich hatte damals einfach Lust, eine richtig tolle Figur zu beschreiben, eine Figur aus der Kunstwelt, eine etwas hybride Form zwischen Biografie und Fiktion, Exofiktion, wie man sagt. Und Basquiat, der hatte mich schon immer fasziniert als Maler, schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe seine Arbeit bewundert, aber auch seinen Charakter als romaneske Figur. Er ist ja so gegensätzlich, er ist so komplex. Es ist ein Genie, es ist ein Kind und ja, vielleicht auch ein kleines Arschloch, wenn man so sagen kann. Also diese Gegensätze innerhalb einer Person, die haben ihn für mich zu einem richtigen romanesken Charakter werden lassen.
Comme un bon personnage de roman, je croyais, je pensais, j'espérais.
Basquiat hat als Straßen-Graffiti-Künstler begonnen, aber er selbst war ja gar kein Straßenkind, sondern ist in wohlhabenden Verhältnissen aufgewachsen. Der Vater stammte aus Haiti, die Mutter aus Puerto Rico. Man lebte wohlsituiert in Brooklyn, wo Basquiat zur Welt gekommen ist, 1960. Seine Kunst aber wird immer mit Wildheit, mit Aggression assoziiert und er selbst als völlig ausgeflippter, wütender junger Mann beschrieben. Wo kam das denn her, diese Wut?
C'est un des mystères du livre et du personnage.
Das ist genau eines der Mysterien oder das Mysterium im Buch und in der Person von Basquiat und eine der Dinge, die mich am meisten umgetrieben haben und die mich immer umtreiben, wenn ich mich mit Literatur beschäftige, mit einem Buch, das ich schreibe. Wo kommt dieses Feuer her? Wo kommt diese Brillanz her? Und wo kommt die Wut her, die Rage? Ein junger schwarzer Mann in jener Zeit in New York, der sich im Gegensatz mit der Gesellschaft befindet, der mit ihr kämpft, der alltägliche Rassismus, der überall ist, und er versucht, sich aus seinem Milieu zu befreien. Sie haben zwar gesagt, er ist relativ in so einer Mittelklassegesellschaft aufgewachsen, aber dennoch hat er eine Zeit lang auf der Straße letztlich doch gelebt. Vor allem hat er bei Freunden übernachtet, auf den Sofas, ist von einem Ort zum anderen gezogen. Das ist das Mysterium bei ihm und mir geht es in der Literatur eben immer darum, ein Mysterium irgendwie auszuleuchten, aber ich kann keine Lösung für dieses Mysterium finden, also ich kann es nicht auflösen und das ist ja das auch, was Literatur ausmacht, immer, dass man solchen Geheimnissen nahe kommt, aber eigentlich wirft man immer mehr Fragen auf, als dass man welche beantworten würde.
Welche Rolle hat denn dabei Basquiats spezielle Kunst gespielt? Also für alle, die ihn jetzt nicht kennen, diesen Jean-Michel Basquiat, er hat Ducrocet, und die ihn jetzt vielleicht googeln so nebenbei, dem werden die Augen aus dem Kopf fallen. Wie würden Sie denn seine Kunst beschreiben?
C'est une question intéressante, difficile.
Ja, das ist wirklich nicht sehr leicht zu beantworten. Es ist eine Mischung, eine sehr disparate Mischung aus Farben, aus Figuren, aus Wörtern, aus Körperteilen. Das Ganze wirkt irgendwie chaotisch, ist aber gleichzeitig extrem organisiert. Das ist genau das Geheimnis von Basquiats Arbeiten. Sie wirken ja manchmal so wie Kinderzeichnungen, aber alles ist ganz genau überlegt und angeordnet. Es ist so eine Wildheit darin, eine Wildheit, die die ganze Welt abbilden will. Also es gibt auch Wörter, Phrasen in allen möglichen Sprachen. Es gibt Figuren wie Kronen, die immer wieder vorkommen. Es gibt Körper, die denen Arme und Beine fehlen. Das Ganze hat auch etwas Enzyklopädisches. Also er will immer die ganze Welt in ihrer Unordnung, in ihrem Chaos, in ihrer Zerrissenheit, die will er zeigen. Und das Ganze auf den kleinen Bereich einer Leinwand bannen. Und in dem Ganzen steckt also auch so ein Kindertraum damit. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
Ich habe Ihren Roman förmlich verschlungen, Monsieur de Creuset, weil Sie es auch großartig verstehen, dass New York dieser Zeit zu beschreiben, der 70er, 80er Jahre, es war damals ein ziemlicher Ort zum Fürchten mit ganz viel Kriminalität, mit Drogen und mit Verfall. Und Sie schildern auch ganz toll, wie diese Heruntergekommenheit, diese Stimmung, diesen Street Punk Basquiat hervorgebracht hat, wie er aus dem Müll der Straße auch seine Materialien gesammelt hat und sie in irgendwelchen Köllerlöchern zusammengebastelt und wie die Kunstwelt von New York, dann die Schickimicki-Galeristen ihn dann entdeckten. Und dann kommt noch etwas hinzu, was Sie als Romancier, glaube ich, auch charmiert haben muss. Er war unglaublich schön. Also er galt als Beauty. Er sah hinreißend aus und das ist irgendwie so die unschlagbare amerikanische Kombination. Ne? Wild and beautiful, la bête sauvage, nicht wahr?
Ja, genau. Genau die Mischung. Er war, il était très beau, très magnétique, très, il dansait très bien, il.
Basquiat war schön, ja. Er übte eine magnetische Anziehungskraft auf andere aus. Er tanzte auch sehr gut. Er liebte sowohl Männer als auch Frauen und Männer und Frauen waren in ihn verliebt. Er hat das auch selber zeitweise praktiziert in die eine oder andere Richtung. Er war eine Figur des Nachtlebens, also der Nacht und er machte auch viel Musik. Er war in einer total verrückten Jazzband, mit der er aufgetreten ist, wo aber keiner irgendwie ein Instrument richtig spielen konnte. Also das war ganz crazy. Also dieser Begriff der Anziehungskraft des Magnetischen auf andere, das hat auch Andy Warhol wahnsinnig an ihm fasziniert. Er war ja völlig gebannt von ihm. Gleichzeitig hatte er aber auch etwas, ja, man könnte sagen, berechnen das. Also er war trunken nach Erfolg und er wusste, was er tun muss, um zu realisieren, um zu diesem Erfolg zu gelangen. Dazu hat er auch seine Hautfarbe eingesetzt und seinen Körper, mit dem er eben die anderen angezogen hat. Also dieses Klischee, auch dieses rassistische Klischee von dem jungen, dünnen, sehr mageren Schwarzen, das hat ihn einerseits sehr selbst verletzt in seiner Persönlichkeit, aber andererseits hat er es dann auch nach außen getragen und hat damit eben versucht, die Leute zu beeinflussen. Und diese Doppelgesichtigkeit, dieses den eigenen Körper zu benutzen für den Erfolg, das ist aber dann wieder sehr, sehr stark auf ihn selbst zurückgeschlagen und hat ihn letztlich vernichtet.
Zu seinem Tod kommen wir gleich. Monsieur de Creuset, aber weil Sie den Namen jetzt schon gesagt haben, also Andy Warhol, der damalige Künstlergott in New York mit seiner Factory, der spielt auch eine wichtige Rolle für Basquiat und in ihrem Roman. Andy Warhol war damals schon Mitte 50 und die beiden haben schließlich zusammengearbeitet. Wie muss man sich das denn vorstellen? Der blutjunge Basquiat und der doch schon, naja, betagte, in Anführungszeichen, Andy Warhol.
Oui, c'est un des moments de la vie des deux artistes que je préfère. C'est vraiment une rencontre
Ja, das ist einer der unglaublichsten und berührendsten Momente, diese Begegnung zwischen dem großen Künstler Warhol, der sich zu diesem Zeitpunkt schon etwas zurückgezogen hatte von der eigentlichen Arbeit, aber immer noch die Kunstwelt als Übervater dominierte, und dann der junge, ambitionierte Basquiat. Das war wirklich eine Art von Liebesgeschichte, Liebesbeziehung, auch wenn es keine körperliche Seite gab, also keine körperliche Liebe. Warhol diente dem jungen Basquiat so als ein Ersatzvater, von dem er alles bekam, also auch Anerkennung, vor allem eine Anerkennung, die er von seinem eigenen Vater nie bekommen hatte, wo er sich immer so sehr danach gesehnt hatte. Und die beiden, die lebten auch irgendwie so ein Leben zusammen, dass sie gegenseitig aufeinander aufpassten. Also Warhol schaute zum Beispiel, wann steht denn Basquiat auf, nimmt er nicht zu viele Drogen. Also er kümmerte sich so richtig wie ein väterlicher Freund von ihm. Dann war es aber auch so, dass Warhol sich wie ein Vampir an der Schaffenskraft von Basquiat bediente, aus ihm Energie saugte, obwohl es Basquiat zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr so gut ging. Und dann war es eben so, Basquiat hat sich von Warhol getrennt, wie von allen seinen anderen Freunden und Bekannten. Und das war letztlich der Anfang von seinem Ende.
Ja, kommen wir zur Tragödie. Allgegenwärtig in dieser Szene und bei Basquiat waren die Drogen, Marihuana, Kokain und schließlich Heroin. Mit 27 starb er an einer Überdosis, und damit, ja, steht er in dieser Reihe der tragisch, tödlich glamourösen 27-Jährigen. Angefangen bei Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin bis zu Kurt Cobain und Amy Winehouse. Ich musste sofort an alle diese Rockstars denken. Sie auch?
Ja, das kann man so sagen mit dem Club der 27, aber das ist auch ein bisschen eine Sackgasse, eine Falle, würde ich sagen, denn das behindert den Blick auf die Individualität jeweils der Einzelnen. Bei Basquiat war es ja so, er war 27, aber ich würde sagen, er hatte so viele Leben, das wäre 51, er hatte 1000 Leben bei all dem, was er gemacht hat mit dieser Energie. Und natürlich haben ihn die Drogen umgebracht, aber es war eigentlich mehr die Gesellschaft, die Gewalt der Welt, die Gewalt der Kunstwelt, die ihn so in einen Käfig gesperrt hat, die ihn so niedergedrückt hat. Er ist so ein bisschen in die Falle eines Zirkuspferds geraten, also einer bewunderten Figur in einer Arena. Und darin ist er aber gefangen geblieben, und daran eigentlich letztlich, das hat ihn umgebracht.
C'est ça qui le tue.
Vielen Dank, merci beaucoup, Monsieur Ducrozet, pour cette conversation, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Und der Roman Eroica von Pierre Ducrozet ist jetzt auf Deutsch im Kommode Verlag erschienen mit 270 Seiten für 26 Euro. Übersetzt hat Paula Rauhut. Und bei unserem Gespräch mit Pierre Ducrozet hat der Kollege aus der Lesart Dirk Furich geholfen. Auch ihm besten Dank. Und wenn Sie jetzt eventuell gestutzt haben, wie flüssig sich Pierre Ducrozet auf Deutsch bedankt hat und zwischendurch auch immer mal ein deutsches Wort eingeflochten hat: seine Mutter ist Deutschlehrerin, er versteht und kann unsere Sprache, aber für dieses Interview hat er sich sein Französisch gewünscht. Jetzt ab nach Kalifornien, nach Los Angeles, wo der Detective Harry Bosch ermittelt. Die Roman- und mittlerweile auch prominente Fernsehserienfigur, die der Autor Michael Connelly erdacht hat. Ein Krimi-Superstar ist er inzwischen, der US-Amerikaner mit einer Weltauflage von sage und schreibe 80 Millionen Büchern. Knifflige Verbrechen lässt er seinen Harry Bosch auflösen in allerlei kriminell korrupten Milieus, oft bis in die eigene Polizeieinheit hinein. Dabei ist Michael Connelly ein großartiger Erzähler. Auch die Filme sind toll. Und jetzt startet eine auf 20 Teile angelegte Hörbuchreihe mit dem allerersten Bosch-Roman Schwarzes Echo. Unser Mann für solche Fälle, das ist Tobias Wenzel. Er hat gern zugehört.
Als er mit einer Taschenlampe in der Hand in den feucht riechenden, beängstigend engen Zylinder kroch, spürte er, wie sich seine Kehle zusammenzog und sein Herz schneller schlug.
Harry Bosch fällt es schwer, in eine alte Abwasserröhre zu steigen. Aber als Ermittler beim Morddezernat von Los Angeles muss er dort eine Leiche begutachten. Michael Connelly deutet in seinem Debütroman »Schwarzes Echo« gleich zu Beginn das Trauma seiner Hauptfigur an. Platzangst. Bosch erkennt schnell, dass ihm jemand weismachen will, hier handle es sich um einen Drogentoten. In Wirklichkeit ist der Mann ermordet worden. Und Bosch kennt ihn, Billy Meadows. Zusammen mussten sie sich im Vietnamkrieg als sogenannte Tunnelratten in die feindlichen Tunnel des Vietcong begeben. Bosch hat das damals fotografiert.
Die Bilder zeigten lächelnde Gesichter junger Männer, die in die Hölle hinabgestiegen und wieder herausgekommen waren, um in die Kamera zu lächeln. Aus heiterem Himmel ins finstere Loch, nannten sie es, wenn sie in einen Tunnel gingen. Jeder Einzelne ein schwarzes Echo, nur Tod in seinem Inneren. Und dennoch stiegen sie hinein.
Bald wird klar, Meadows war in einen Bankraub verwickelt. Über einen Tunnel wurde ein Schließfach mit Diamanten geplündert. Diamanten, die kurz vor Ende des Krieges aus Vietnam in die USA geschmuggelt worden waren. Schnell wird Bosch so selbst verdächtigt, in den Raub verwickelt zu sein. Ein Zeuge, ein junger Graffiti-Sprayer namens Sharkey, wird ermordet, nachdem Bosch ihn zusammen mit der FBI-Kollegin Eleanor Wish ausfindig gemacht und verhört hat.
Er selbst hatte Sharkey ermordet. In gewisser Hinsicht zumindest. Bosch hatte ihn aufgespürt und wertvoll oder potenziell wertvoll für den Fall gemacht. Irgendjemand konnte das nicht zulassen.
Oliver Erwin Schönfeld verleiht durch seine lässige, eingängige Sprechkunst dem Hörbuch noch mehr Spannung und bringt auch die Beschreibungskunst zur Geltung, die Connelly von vielen seiner Krimikollegen unterscheidet. Connelly hat schließlich lange als Gerichtsreporter der Los Angeles Times gearbeitet. Er besticht mit seiner Kenntnis der Polizeiarbeit. Seine Figuren haben Tiefe. So erkennt sich Bosch selbst wieder in dem Mann, der in Edward Hoppers Gemälde Nighthawks einsam an einer Bar sitzt, als er einen Druck davon in Wishs Wohnung entdeckt. Wish und Bosch verlieben sich ineinander. Und über Bosch erfährt man, dass er eine schwierige Kindheit und Jugend hatte.
Als er sich beim Department beworben hatte, musste er angeben, ob er oder ein naher Verwandter jemals Opfer eines Verbrechens geworden war. Mit 11 sei er weise geworden, hatte er geschrieben, nachdem man seine Mutter erdrosselt in einer Seitenstraße am Hollywood Boulevard aufgefunden hatte. Er musste nicht schreiben, womit sie ihren Lebensunterhalt verdient hatte. Die Ortsangabe und das Verbrechen sagten alles.
Als klar ist, dass es noch mehr Diamanten aus Vietnam gibt, und zwar in einer weiteren Bank in L.A., wollen Bosch, Wish und andere Polizisten die Kriminellen auf frischer Tat ertappen. Für das große Finale schickt der Autor seine Hauptfigur wieder in den Tunnel.
Kurz darauf blieben die wartenden Schritte vor ihm stehen. Und wie die Sonne hing das Licht über ihm. Es war nur eine Stiftlampe, aber trotzdem zu hell. Er konnte nicht dahinter sehen. Egal. Er wusste, wessen Gesicht dort war, wessen Hand die Lampe hielt und was in der anderen war.
Schwarzes Echo, der erste Fall für Harry Bosch und Michael Connellys Debüt, ist ein fesselndes Hörbuch. Wir erleben die Geburtsstunde einer der erfolgreichsten Krimifiguren. Mit Bosch taucht man liebend gerne in jeden noch so finsteren Tunnel ein.
Schwarzes Echo, ein Fall für Harry Bosch. Der Roman von Michael Connelly jetzt als Hörbuch bei Steinbach. Sprechende Bücher, die zwei MP3-CDs mit einer Länge von über 13 Stunden kosten 18 Euro. Ab heute sind sie im Handel. Mit neuer Prosa von einer unendlich empfindsamen Erzählerin, wie der Schriftsteller David Wagner seine Kollegin Mercedes Lauenstein charakterisiert hat. Sie ist Mitte 30, hat schon zwei vielbeachtete Romane geschrieben. Jetzt ist der dritte frisch erschienen, Zuschauen und Winken. So, der Titel für uns gelesen von Miriam C. aus unserer Lesart-Redaktion. Sie ist im Studio. Hallo Miriam.
Hallo Joachim.
Ja, würdest du dazu stimmen, dem David Wagner, ist Mercedes Lauenstein so unendlich empfindsam?
Also David Wagner will ich eigentlich überhaupt nicht widersprechen. Sprechen, muss ich in dem Fall auch nicht, aber ich würde vielleicht mit so ein bisschen Kritikerinnen-Pedanterie anmerken, Mercedes Lauenstein finde ich gerade in diesem Roman endlich empfindsam, weil es geht nämlich um die Endlichkeit eben des Menschen, seine Versehrtheit, um eine chronische Krankheit und deswegen, ja, vielleicht eine endliche Empfindsamkeit, aber ich bin genauso begeistert, kann ich schon mal sagen, wie David Wagner.
Okay, also jetzt Zuschauen und Winken, der neue Roman. Wer schaut denn zu und auf was und winkt dabei?
Es geht um ein Paar in München, die sind beide so Anfang, Mitte 30 und er, Miro, der leidet eben an einer chronischen Krankheit, die äußert sich in so einem plötzlichen Schwindel, Müdigkeit, Taubheit an verschiedenen Körperstellen und es kann aber eben kein Arzt diagnostizieren, woran das jetzt liegt. Also es sind ganz unberechenbare Symptome, natürlich zum Verzweifeln für diesen Miro. Und wir lesen jetzt im Roman kurze und wirklich ganz poetische Alltagsnotate seiner Partnerin. Die ist die Erzählerin in diesem Roman. Und die hat eigentlich selbst eine ganze Reihe von Problemen. Also die hat einen ganz seltsamen Recherchejob an der Uni, der sie belastet. Sie hat Schlafprobleme, Panikattacken, schwieriges Verhältnis zur Familie. Und dieses Notieren, also so ein alltägliches, tägliches Aufschreiben von so Beobachtungen, Gedanken, Reflexionen, das wird zu so einem Rettungsanker. Und von dem heißt es an einer Stelle, ich finde ganz schön, und wenn man die fliegenden, ständig unterbrechenden Gedanken wenigstens festhält, als Stichworte ohne Kontext, als kleine Gedichte ohne Reim und Versmaß, dann fällt es mir leichter, das zu tun, was in diesen Momenten das Einzige ist, das hilft, zuschauen und winken.
Aber wenn du sagst, Miriam, Tagebuch, da denkt man natürlich sofort an so Diarien, Krankheitstagebücher von Christoph Schlingensief, fällt mir ein, oder Wolfgang Herrndorf. Ich will das jetzt nicht in eine Reihe stellen, aber liest es sich so ähnlich? Ist das dann so, ja, so eine Pathologie praktisch einer Krankheit?
Also man denkt natürlich an diese Krankheitstagebücher, habe ich auch gedacht. Ich glaube, was die davon unterscheidet, einmal natürlich, dass hier nicht der Patient, eben dieser Miro selber schreibt, sondern eben diese Partnerin. Und ich finde, es läuft auch nicht so auf ein Ziel oder Endpunkt zu. Also es geht nicht eben um die große Heilung, es geht auch nicht um den Tod, der irgendwie droht, sondern es geht bei Lauenstein wirklich um dieses Leben mit der Krankheit. Und ich habe, wenn wir so an literarische Referenzen denken, so eher an Georg Christoph Lichtenberg gedacht. Das ist ein Physiker, Philosoph gewesen, Aufklärung 18. Jahrhunderts. Und lustigerweise oder interessanterweise hatte der auch nach einer Rachitis im Kindesalter so eine chronische Krankheit eigentlich sein Leben lang. Also hatte so einen ganz verwachsenen Körper, Asthma, Lungeninsuffizienz. Und der ist aber eben berühmt geworden als Aphoristiker, also mit so ganz
Sudelbüchern.
Genau, mit diesen ganz umfangreichen Sudelnbüchern. Und das sind eben auch so aphoristische Notate, Alltagsbeobachtungen. Und ich bin mir eigentlich fast sicher, die waren so ein Vorbild hier für Lauenstein. Arbeitet ganz ähnlich. Und nur um eine Szene mal so ein bisschen zu beschreiben, da sind die beiden gerade auf dem Weg zu so einer Feier von einer Kollegin. Und dann, ganzer Tag war in Ordnung. Und dann aber eben im Auto kriegt eben der Miro wieder so einen Krankheitsschub. Sie müssen also rechts ranfahren auf dem Parkplatz, sind beide total traurig, verzweifelt, dass sie jetzt schon wieder absagen müssen. Und dann sehen die auf diesem Parkplatz so ein Wohnmobil, auf dem so ein Strandfoto geklebt wird mit strahlendem Sonnenschein. Und dann notiert sie eben, das ist das Leben, denke ich. Sehnsüchte stehen verloren in der Realität herum. Unser Schicksal ist ganz normal.
Aber was erzählen denn diese Notate dann genau aus dem Alltag dieses Paares?
Ja, einmal solche traurigen oder schweren Momente, auch so Arztbesuche, ganz niederschmetternde. Es gibt aber auch immer wieder so heitere Augenblicke. Also zum Beispiel bauen die beiden so einen Altar der Unwissenheit, da sammeln sie dann alle wirkungslosen Therapieversuche, alle Rechnungen für Nahrungsergänzungsmittel, was er da alle naselang empfohlen bekommt. Und es geht natürlich auch ganz grundsätzlich um den Umgang in unserer Gesellschaft mit chronischer Krankheit, gerade von jungen Menschen, wie wenig Verständnis es da gibt, auch im Freundeskreis, wie Gesundheit oft so ein persönlicher Verdienst wird. Ne? Man müsse sich jetzt eben nur mehr anstrengen oder zusammenreißen und dann wird alles besser. Also solche Reflexionen spielen auch eine Rolle.
Ich meine, wer jetzt denkt, oh, ist ja vielleicht doch ein bisschen deprimierende Lektüre, chronische Krankheit. So wie du erzählst, Miriam, hört es sich an, dass es ein literarisch richtig gutes Buch ist.
Es ist absolut toll geschrieben, wirklich eine tolle Sprache. Ich empfehle das absolut. Und ein Detail, Joachim, muss ich noch erwähnen, weil jetzt gerade wir im Radio sprechen. Diese Erzählerin hört nämlich sehr viel Radio und besonders gern das sogenannte Bildungsradio, wie sie das nennt. Sie hat auch ihren Partner sogar übers Radio kennengelernt, der wurde da interviewt. Und ihr hat so gut gefallen, wie er sich über diese Bildungsradio ernsthaften Fragen der Moderation immer so ein bisschen lustig gemacht hat.
Das ist doch mal ein Incentive für uns, mal bei Frau Lauenstein nachzufragen, ob sie nicht mal kommen will zu uns vielleicht.
Das auch.
Zuschauen und winken, der neue Roman von Mercedes Lauenstein, jetzt im Verlag Blumenbar veröffentlicht mit 192 Seiten für 22 Euro. Miriam C. hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank dir.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Thomas Brasch war ein besessener Träumer, ein unnachgiebiger Rebell und ein talentierter Autor.
Schon das erste Stück, das er in der DDR auf die Bühne bringen wollte, wurde verboten. Mit Lieber Thomas hat Regisseur Andreas Kleinert dem Schriftsteller ein filmisches Denkmal gesetzt. Zu sehen in der ARD-Mediathek.
Ist Ihnen bewusst, dass Sie mit dieser Aktion den Finger auf den Auslöser der Weltvernichtungsmaschine gelegt haben?
Ich bin Schriftsteller.
Und Schriftsteller dürfen mit dem Weltkrieg spielen, ja?
Als sowjetische Panzer durch Prag rollen, protestiert Brasch und wird verhaftet. Verraten vom eigenen Vater, dem stellvertretenden Kulturminister des Landes.
Wo ich lebe, da will ich nicht sterben. Aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.
Ein wunderbarer Albrecht Schuch als Thomas Brasch und Jella Haase als Katharina Thalbach. In dem Kinofilm Lieber Thomas, der jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Virginia Woolfs Roman Orlando gilt als Liebeserklärung an die gefeierte Aristokratin Vita Sackville-West. Von ihrer intensiven Freundschaft zeugen die unzähligen Briefe, die sich die beiden Schriftstellerinnen über mehr als 20 Jahre bis zu Woolfs Freitod im Jahr 1941 zukommen ließen. In der sorgfältig kuratierten Collage Love Letters wird die Geschichte von Vita und Virginia anhand von Tagebucheinträgen und ausgewählten Briefen erzählt. Die Lektorin Patricia Reimann.
Die Briefe sind durchdrungen, würde ich sagen, von einer umfassenden seelischen, geistigen, künstlerischen und auch sinnlichen Intimität.
Das aus dem Bremer Tatort bekannte Schauspielerinnen-Team Luise Wolfram und Jasna Fritzi Bauer liest aus dem Briefwechsel zwischen Virginia Woolf und Vita Sackville-West. Heute Abend im Pfefferberg-Theater in Berlin. Sascha Stanišić ist ein präziser Beobachter. Das demonstriert er bereits im ausufernden Titel seines aktuellen Buchs. Heute liest er in Rostock aus dem Roman, der gleichzeitig ein Erzählband ist.
Wie bei einer Mosaik ergibt sich das Bild erst nach und nach, nachdem man eine Steinchen gelegt und geklebt hat. Und das ist, glaube ich, bei diesem Buch ähnlich. Man beginnt mit dem Lesen von Erzählungen und diese Erzählungen sind wie einzelne Steinchen eines Mosaiks.
Existenzielles und vermeintlich Nebensächliches, Privates und gesellschaftspolitisch Relevantes. Die einzelnen Erzählungen, die bitte in der vorhergesehenen Reihenfolge gelesen werden sollen, da man sonst Verbindungen übersehen könnte, fügen sich zu einem Gesamtbild. In dem preisgekrönten Buch »Möchte die Witwe angesprochen werden« platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Heute Abend liest Sascha Stanišić daraus im Literaturhaus Rostock, morgen in Hamburg.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann. Und jetzt gleich noch einer.
Straßenkritik.
Mein Name ist Thomas Pfluger. Ich habe kürzlich von Noah Harari den Bestseller Sapiens gelesen. Sein erstes Buch, eine kurze Geschichte der Menschheit heißt das. Im Kurztitel ist ja harte Kost, Homo Sapiens, die Geschichte von uns. Eigentlich müsste ja ein Muss sein, alle Menschen zu lesen, wo wir herkommen, was wir sind, wie wir das geworden sind, was wir sind. Und gibt jetzt eine Jubiläumsausgabe und das war deswegen interessant, weil er dazu noch zusätzlich eine Einschätzung seines Buches in die aktuelle Welt gemacht hat. Insbesondere natürlich in der neuen Zeit. KI wurde diesem Buch nochmals in einen speziellen Fokus gerückt. Ich glaube, da kommt was auf uns zu, das uns sehr, sehr beschäftigt und auch verändern wird.
In Basel, in der Schweiz, treffen wir in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Auch Thomas Pflugel hat gern mitgemacht und empfiehlt uns Sapiens, eine kurze Geschichte der Menschheit. Der Bestseller von Yuval Noah Harari gibt es jetzt in einer ganz neuen deutschen Ausgabe im Penguin Verlag, wie gehört. Das Taschenbuch hat 528 Seiten, kostet 13 Euro und übersetzt hat es Jürgen Neubauer. Eine schlimme, immer dramatischer werdende Geschichte müssen wir noch ansprechen. Ausführlich haben wir berichtet seit letztem November, seit der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal inhaftiert ist. Festgenommen auf dem Flughafen in Algier, unter dem Vorwurf gegen die Staatssicherheit Algeriens verstoßen, die Existenzberechtigung des Landes angezweifelt zu haben. Seinem französischen Anwalt François Simerin ist bislang die Einreise verweigert worden. Und in diesem Zusammenhang ist nun Boualem Sansal in den Hungerstreik getreten. Erst gestern wurde das bekannt. Wir sind jetzt verbunden mit Katharina Meyer vom Merlin Verlag, wo Boualem Sansals Bücher auf Deutsch erscheinen. Guten Tag, Frau Meyer.
Hallo, guten Tag.
Bevor wir auf die näheren Einzelheiten kommen, Frau Meyer, wie geht es Boualem Sansal? Er ist über 80 Jahre alt, schwer krebskrank. Wissen Sie da Näheres?
Naja, das ist ein Grundproblem, was wir in der ganzen Angelegenheit haben, dass wir ohnehin keinen direkten Kontakt zu ihm haben und Informationen nur sehr spärlich fließen, von algerischer Seite offiziell auch sehr wenig und auch dann verstörend. Also ich weiß genau das, was Sie gesagt haben. Sein Alter ist bekannt, 80 Jahre. Er ist, wie wir auch erst jetzt wissen, an Krebs erkrankt. Er wird erfährt eine Strahlenbehandlung und pendelt sozusagen in Anführungsstrichen zwischen Gefängnis und Krankenhaus hin und her. Und jetzt ist er offensichtlich in den Hungerstreik getreten. Und das ist sehr besorgniserregend, weil er ohnehin keine körperliche Substanz hat. Nicht? Also das,
Kommen wir mal zu dieser Anwaltsangelegenheit, die auch sehr verwickelt ist. Das französische Nachrichtenmagazin Marianne zitiert das algerische Justizministerium mit den Worten, ein französischer Anwalt, der nicht Jude sei, habe bessere Chancen, in das Land gelassen zu werden. Man, das zielt konkret auf François Simeret. Er ist marokkanisch-algerischer Jude. Es heißt, man habe Sansal direkt dazu aufgefordert, im Gefängnis einen anderen Anwalt zu beauftragen. War das dann der Grund für den Hungerstreik?
Ja, ich denke, davon muss man ausgehen. Herr Sansal ist ja ein sehr freiheitsliebender Mensch, der sich im Grunde nichts hat zu Schulden kommen lassen, außer dass er stets und ständig öffentlich seine Meinung äußert, auch in seinem Schreiben natürlich Kritik übt an den Verhältnissen in Algerien. Algerien ist ein demokratisches Land offiziell, hat die UN-Menschenrechtsresolution unterzeichnet und legt da jetzt sehr, sehr, sehr schockierende Methoden an den Tag, und Sansal weiß sich nicht anders mehr zu wehren, als zu sagen, er verweigert die Nahrungsaufnahme.
Inwieweit wird Boualem Sansal überhaupt juristisch betreut, wenn sein Anwalt nicht mal ins Land darf? Seine Anträge für ein Visum für Algerien würden jedes Mal abgelehnt, ohne Begründung.
Ja, also es gibt, François Simeret hat ja von Anfang an gesagt, es ist wichtig, er ist in Algerien verhaftet worden, Boualem Sansal, und er muss ein algerisches, in Algerien ein ordentliches juristisches Verfahren bekommen. Er soll Anwälte seiner Wahl haben, algerische Anwälte, und er hat ein algerisches Anwaltsteam, das sind mehrere Anwälte. François Simeret sagt, es sind mutige Leute, die diesen Auftrag übernommen haben, und die haben Kontakt zu ihm. In welcher Regelmäßigkeit, das weiß ich nicht. Und Boualem Sansals Frau hat einmal die Woche die Möglichkeit, ihn zu besuchen. Das ist die Situation.
Es gab viel Protest unter europäischen Intellektuellen gegen die Inhaftierung, mehrere Solidaritätsveranstaltungen in Frankreich, zuletzt am Wochenende in Paris, sogar Staatspräsident François Macron hat sich für den Autor stark gemacht. Gibt es eigentlich ja von deutscher staatlicher Seite aus irgendwelche Bemühungen?
Also meines Wissens gibt es die, und das ist auch gut und wichtig so. Das passiert nicht in der Öffentlichkeit. Ich kann nur sagen, mir ist es wäre natürlich sicherlich auch nicht verkehrt bei dieser Entwicklung, bei dieser jüngsten Entwicklung, wenn da auch eine öffentliche Positionierung seitens der deutschen Politik stattfinden würde, denn Boualem Sansal ist zwar kein deutscher Angehöriger, aber französischer Staatsangehöriger, ist damit auch Europäer, und diese Art des Umgangs ist ja für uns weder in Deutschland noch in Europa tolerabel. Ob das jetzt dann öffentlich oder hinter verschlossenen Türen geschieht, ist mir ehrlich gesagt egal. Hauptsache, es ist wirkungsvoll, es ist zielgerichtet und jetzt auch mit dem nötigen Nachdruck, der jetzt erforderlich ist, denn ich glaube nicht, dass wir noch sehr viel Zeit haben.
Jetzt ist auf dem von Deutschland getragenen Literaturfestival Odessa in Krakau eine Veranstaltung für Boualem Sansal angekündigt. Der Börsenverein plant für eine Lesung aus Sansals Büchern am 7. März im Deutschen Theater in Berlin Anfang März mit literarischer Prominenz, darunter Daniel Kehlmann und den Nobelpreisträgerin Hertha Müller und Irina Scherbakowa. Was meinen Sie, Frau Meyer, bringen solche Solidaritätsaktionen etwas für den Autor wirklich, dass man in Algerien das bemerkt? Natürlich ist es gut, dass es stattfindet, aber müsste nicht mehr passieren?
Naja, also es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Öffentlichkeit hierzulande Bescheid weiß und sich immer wieder erinnert an diese Situation, die für uns, wie gesagt, deutsche Demokraten nicht tolerabel ist. Das ist auf jeden Fall wichtig und das wird dadurch ja auch erreicht. Ich denke, klar, von politischer Seite muss auch was erfolgen und lassen Sie mich auch eine Sache sagen. Ich bin Verlegerin, ich bin Unternehmerin. Ich möchte schon auch appellieren an Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich weiß von Sansal aus vielen Gesprächen, dass es gute wirtschaftliche Beziehungen gibt zwischen Algerien und Deutschland. Es gibt Unternehmen, die Geschäfte machen. Das ist wunderbar in Algerien. Und ich appelliere an die Unternehmerinnen und Unternehmer dieser Unternehmen, die dort Geschäfte machen, bitte nutzen Sie Ihre Kontakte und Ihre Kanäle, um sich auch auf diesem Wege einzusetzen für die Freilassung von Boualem Sansal.
Die Situation um Boualem Sansal, den in Algerien inhaftierten Autor, sie wird immer dramatischer. Wir haben dazu Katharina Meyer gehört vom Merlin Verlag. Hier erscheinen die deutschen Ausgaben von Boualem Sansals Werken. Vielen Dank Ihnen, Frau Meyer, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen sehr.